Jürgen Kaube, Hegels Welt. Irren ist menschlich, heißt es. Laut Hegel ist es sogar vernünftig. Denn erst im Kontext des Falschen, so der Philosoph, können wir das Richtige überhaupt erkennen. Demnach brauchen wir immer beides, das Wahre und das Falsche, das Gute und das Böse, um zur absoluten Wahrheit zu gelangen. Dieser ganze Vorgang ist das, was Hegel Geist nannte. Georg Friedrich Wilhelm Hegel gilt nicht nur als einer der wichtigsten, sondern auch als einer der unverständlichsten Philosophen der Geistesgeschichte. Um ihn dir trotzdem etwas näher zu bringen, unternehmen wir eine Zeitreise in seine Welt. Wir tauchen ein in die Epoche um 1800, als Europa von den Ideen des Idealismus, den Glanz und den Schreckenstaten der Französischen Revolution und von Napoleon Bonaparte überrollt und komplett auf den Kopf gestellt wurde. Du erfährst, wie Hegel in dieser turbulenten Zeitenwende lebte, seine Philosophie des Ganzen entwickelte und zum bedeutendsten Denker seiner Zeit wurde. Hegel vollkommen zu verstehen gilt als so gut wie unmöglich, aber wir wollen es wenigstens versuchen. Blink Nummer 1. Zur Zeit von Hegels Geburt war Europa im Umbruch und der deutsche Idealismus veränderte die Weltsicht radikal. Als Georg Wilhelm Friedrich Hegel am 27. August 1770 in Stuttgart das Licht der Welt erblickte, herrschte in Europa Aufbruchstimmung. Die Industrialisierung war auf dem Vormarsch, Forscher entdeckten nach und nach die chemischen Elemente. Abenteurer wie James Cook brachen zu Expeditionen in unbekannte Länder auf und der Kolonialismus erreichte seinen Höhepunkt. Auch die Geisteswelt wurde vom allgegenwärtigen Erneuerungsfieber erfasst. Je mehr die Natur und ihre Phänomene entschlüsselt wurden, desto weniger waren die Menschen gewillt, alles einem allmächtigen Gott zuzuschreiben. Wer sollte bei Blitzen vom Himmel noch an Gottes Zorn glauben, nachdem Benjamin Franklin sie als elektrische Ladung enttarnt und anschließend den Blitzableiter erfunden hatte? Die Religion war in der Krise und eine neue philosophische Strömung, der Idealismus, meldete sich zu Wort, um an ihrer Stelle die Welt zu erklären. Für die Idealisten war nicht mehr Gott das Maß aller Dinge, sondern Denken, Bewusstsein und Geist. Während die physische Welt mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden entschlüsselt wurde, wollte der Idealismus die nicht sinnlich erfahrbaren Dinge wie Seele, Gott und Freiheit ergründen, und zwar mittels der Vernunft. Im Jahr 1783 gelang die erste Ballonfahrt, mit der man vor allem zeigen wollte, dass Fliegen möglich war. Ähnlich wie die Pioniere der Luftfahrt stiegen auch die Idealisten in neue Höhen, um die Welt gleichsam als Ganzes, aber zugleich in ihrer Beschaffenheit aus Einzelteilen zu erkennen. Die Welt, so formulierte es der Philosoph Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, müsse von einem Punkt betrachtet werden, der außerhalb von ihr liege. Von alledem wusste der kleine Hegel natürlich noch nichts. Seine Eltern waren Protestanten, der Vater Hofbeamter. Mit 3 Jahren kam Hegel in die Schule, schon als 6-Jähriger durfte er Latein pauken. Er war ein guter Schüler, lernte gern und las alles, was ihm in die Finger kam, von Aristoteles über Shakespeare bis hin zu Unterhaltungsliteratur. Eines seiner Lieblingsbücher war Sophiens Reise von Memel nach Sachsen, damals ein Bestseller und nicht gerade Hochkultur. Später sollte Arthur Schopenhauer sticheln, er selbst habe in seiner Jugend Homers Odyssee, der Reise nach Sachsen, vorgezogen. Hegels Mutter wollte, dass ihr Sohn Pfarrer wird und fragte ihn regelmäßig Lateinvokabeln ab. Als er 13 Jahre alt war, starb sie an Typhus. Auch Hegel erkrankte, überlebte knapp und suchte anschließend Trost in der Wissenschaft. Er wollte kein Pfarrer werden, aber sein Studium der Theologie war längst beschlossene Sache. Blink Nummer 2. Kants Vernunftlehre und die Französische Revolution prägten Hegel während seiner Studienzeit. Hegels Studentenleben im Tübinger Stift, einem ehemaligen Augustinerkloster, darf man sich alles andere als ausgelassen vorstellen. Tübingen hatte nicht viel zu bieten, Zeitgenossen beschrieben es als hässlicher noch als Kassel und Braunschweig. Auch der religiöse Drill und die strengen Regeln im Stift hatten es in sich. Verboten waren Rauchen, Alkohol, Mädchenkontakte und Eislaufen. Doch nicht alle hielten sich daran. Auch nicht Hegel und seine beiden besten Freunde, der gleichaltrige Friedrich Hölderlin und der 5 Jahre jüngere Friedrich Schelling. Gemeinsam machten die drei zukünftigen Koryphäen der deutschen Geistesgeschichte die Stadt unsicher. Hegel entdeckte das Kartenspielen, Hölderlin die Damenwelt. Besonders leidenschaftlich diskutierte das Trio die Ideen eines gewissen Immanuel Kant, der den verwegenen Vorschlag gemacht hatte, der Mensch solle sich seines eigenen Verstandes bedienen. 1789 hatten die drei neuen Gesprächsstoff. In Frankreich war eine Revolution ausgebrochen. Und nicht irgendeine. Die Französische Revolution war aus einer Idee geboren, der Idee von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ökonomische Missstände, der Auslöser vieler anderer Aufstände, spielten hier eher eine Nebenrolle. Das Denken selbst hatte die Welt erschüttert, doch für die drei Freunde hieß es vorerst weiter büffeln. Neben dem Überflieger Schelling und dem Lebemann Hölderlin wirkte Hegel dabei stets ein wenig steif und behäbig, weshalb die Freunde ihn den »alten Mann« nannten. Nach dem Studium nahm er eine Stelle als Privatlehrer bei einer Adelsfamilie in Bern an. Das Unterrichten machte ihm Spaß, aber er vermisste den geistigen Austausch mit Gleichgesinnten und spürte, dass er zwischen nichts als Bergen und Seen mit seinem Denken nicht vorankam. Hölderlin, der in Frankfurt am Main als Hauslehrer arbeitete, konnte derweil nicht über Langeweile klagen. Zuerst musste er sich mit einem schwer erziehbaren Adelssprössling herumplagen, die nächste Stelle verlor er, weil er ein Verhältnis mit der Hausherrin anfing. Unterdessen war Schelling mit nur 23 Jahren von keinem Geringeren als Johann Wolfgang von Goethe zum außerordentlichen Professor in Jena ernannt worden. Nach 3 Jahren Alpenödnis bekam Hegel dank Hölderlins Vermittlung eine Hauslehrerstelle in Frankfurt. Die lebhafte Stadt brachte wieder Schwung in seinen Geist und inspirierte ihn zu einem kühnen Entschluss. Er wollte Philosoph werden. Das Problem war nur, dass er kein Geld hatte. Doch wie es das Schicksal wollte, starb 1799 sein Vater und vererbte ihm 3000 Gulden. Genug, um nach Jena an die Universität zu gehen. Blink Nummer 3. In Jena ließ sich Hegel vom intellektuellen Flair inspirieren und entdeckte seine polemische Ader. Hegel war ein Universalinteressierter, aber auch ein Spätzünder. Während Schelling eine philosophische Schrift nach der anderen publizierte und Hölderlin seinen Roman Hyperion schrieb, brachte Hegel so gut wie nichts zu Papier. Das änderte sich in Jena. Die 5000 Seelen zählende Universitätsstadt war um 1800 so etwas wie der geistige Nabel Deutschlands. Jena lockte alles an, was in der Geisteswelt Rang und Namen hatte oder sich zu machen hoffte. Johann Gottlieb Fichte und Hegels Freund Schelling dozierten hier, Friedrich Schiller, die Brüder Schlegel, der Dichter Novalis und der Dramatiker Ludwig Tieck befeuerten die Literaturproduktion. Und auch Goethe, der im nahegelegenen Weimar lebte, mischte regelmäßig in der Jenaer Kulturszene mit. Die intellektuelle Avantgarde war äußerst streitbar und lieferte sich hitzige Duelle. Romantiker gegen Philosophen, Dichter gegen Denker, Studenten gegen Professoren. Jeder schrieb über jeden, ob witzig, vernichtend, ironisch oder gehässig. So spottete etwa Friedrich Schlegel über Schillers Gedicht »Würde der Frauen«, man habe mehr davon, wenn man es rückwärts lese. Schiller wetterte zurück, seine Kritiker seien vorlaute Geschwindschreiber und hätten ein kurzes Gedärm. Selbst der behäbige Hegel ließ in Jena die polemische Sau raus. Zusammen mit seinem Studienfreund Schelling gründete er das »Kritische Journal«, in dem sie ankündigten, garantiert allem gesunden Menschenverstand zu widersprechen. Die Werke der Konkurrenz beschimpfte Hegel mal als Koriander und Mäusedreck, mal als Kathedergewäsch, das nur ein Plattkopf in der Verdauungsstunde von sich geben kann. Dabei war Hegel selbst nicht besser. Seine Habilitationsschrift über die Planetenbahnen war ein hastig zusammengeschriebenes Machwerk, das vor Fehlern nur so strotzte. Zum Beispiel legte er darin dar, dass es zwischen Mars und Jupiter keinen Platz für einen weiteren Planeten gebe. Nur hatte ein italienischer Astronom dort just einige Monate zuvor den Zwergplaneten Ceres entdeckt. Das war in Jena allerdings noch nicht angekommen und so gab Hegel im Wintersemester 1801/1802 seine erste Vorlesung. Sie war mäßig besucht und niemand kam ein zweites Mal. Die Studenten klagten über Hegels stockenden, von ständigen Äs unterbrochenen, größtenteils unverständlichen Vortrag. Sein breiter schwäbischer Dialekt machte es auch nicht besser. Goethe, der Hegel zugetan war, schlug einen Rhetorikkurs vor, aber daraus wurde nichts. Hegel hatte Wichtigeres zu tun. Er schrieb an einem System der Philosophie, die als höchste aller Wissenschaften das leisten sollte, was die Religion in Form von Gleichnissen und Bildern getan hatte: ihre Zeit in Gedanken fassen und Antworten auf die wesentlichen Fragen des Lebens geben. Blink Nummer 4. In seinem System der Philosophie wollte Hegel den Vorgang des Denkens ergründen. Wie jedem anständigen Philosophen ging es Hegel um Erkenntnis. Aber was heißt Erkenntnis? Was bedeuten Begriffe wie Liebe, Wahrheit, Begreifen? Die zentrale Frage lautete für ihn: Was ist Leben? In seinen Jena-Systemfragmenten stellte Hegel fest: Um unser Denken und Handeln zu verstehen, müssen wir verstehen, wie das Denken selbst funktioniert. Wenn du einen Löffel Salz betrachtest, woher weißt du, dass es Salz ist? Klar, Salz ist weiß und kristallförmig. Es hat also bestimmte Eigenschaften. Zugleich fehlen ihm andere. Es ist nicht schwarz, nicht flüssig, nicht süß. Wir erkennen die Dinge also nicht nur daran, wie sie sind, sondern auch, wie sie nicht sind. Denken ist somit ein Abwägen zwischen dem, was etwas an sich ist, Salz ist weiß, und dem, was es für uns ist. Salz ist nicht schwarz. Was wir sinnlich erfassen, weiß, nannte Hegel Wahrheit. Die gedankliche Negation, nicht schwarz, bezeichnete er als Wissen. Beim Denken pendeln wir fortwährend zwischen Wahrheit und Wissen, gleichen also permanent ab. Was nehmen wir wahr, was wissen wir? Dabei gelangen wir zu Urteilen, Gedanken über den Gegenstand, die wir dann wiederum überprüfen. Dieses Wechselspiel zwischen an sich und für uns führt uns schließlich zu der Erkenntnis, wie die Dinge an für sich sind, etwa wenn wir zuletzt erkennen: Mist, ich habe Zucker auf mein Frühstücksei gestreut. Denken ist dementsprechend ein fließender Prozess, bei dem wir widersprüchliche Aussagen gegenüberstellen, um zur Wahrheit zu gelangen. Hegel nannte das Dialektik. Was das mit dem Leben zu tun hat? Laut Hegel ist Negation nicht nur ein elementarer Bestandteil menschlichen Denkens, sondern auch des Lebens. Anders als Tiere oder Pflanzen ist sich der Mensch des Todes bewusst, hat also die Negation des Lebens stets vor Augen. Wir wissen, dass wir sterben werden, und gerade deswegen erleben wir unser Dasein so intensiv. Wer schon einmal knapp dem Tod entronnen ist oder einen nahestehenden Menschen verloren hat, weiß, wie viel kostbarer das Leben erscheint, wenn wir an seine Endlichkeit erinnert werden. Auch die Verbindung mit anderen Menschen führt uns laut Hegel zu einem höheren Bewusstsein, genauer Selbstbewusstsein. Wenn wir uns mit anderen auseinandersetzen, lernen wir auch immer etwas über uns selbst. Wir entdecken Gemeinsamkeiten, aber gleichzeitig auch Unterschiede. Der andere ist anders als wir selbst. Und durch dieses Anderssein des anderen lernen wir etwas über uns selbst, das uns vorher nicht bewusst war. Wir gelangen also zu einem tieferen Bewusstsein über unser eigenes Dasein. Blink Nummer 5. Wahrheit war für Hegel keine singuläre Erkenntnis, sondern die Gesamtheit aller Denkschritte, die zu ihr geführt haben. Sich im Anderssein des anderen selbst zu finden. Daran könnte sich auch die heutige Gesellschaft ein Beispiel nehmen. Hegel selbst wandte es meisterlich an, indem er sich von den Begriffen seiner Zunft löste und in der Phänomenologie des Geistes zu seiner eigenen Stimme fand. Phänomenologie, ein durchaus erklärungsbedürftiger Begriff. Ein Phänomen ist eine Erscheinung, die wir sinnlich wahrnehmen, ohne aber sicher zu sein, ob sie wirklich existiert. Ein Mittelding zwischen wahr und falsch. Die Phänomenologie untersucht dieses Scheinbare, will den Schleier des Anscheins fortziehen, um den Blick auf das wahre Wesen der Dinge freizugeben. Hegel bezog sich damit auf das werdende Wissen, wie wir es bei dem Salzbeispiel kennengelernt haben. Unser Bewusstsein flimmert rastlos zwischen wahr und falsch. Wie ein Detektiv arbeitet es sich an Widersprüchen und Gegensätzen ab, um der absoluten Wahrheit auf die Spur zu kommen. Diese absolute Wahrheit, Geist oder Weltgeist nach Hegel, ist aber nicht irgendeine Erkenntnis, die am Ende einer Gedankenkette steht. Die absolute Wahrheit ist vielmehr diese Gedankenkette selbst, der ganze geistige Prozess des Denkens in seiner dialektischen Gesamtheit. Oder in Hegels Worten, das Wahre ist das Ganze. Erstaunlicherweise fand Hegel bei solch komplizierten Gedankengängen noch Zeit und Muße für gesellige Momente. Zeitzeugen berichteten, dass er ausgiebig mit Freunden feierte, dem Bier und Wein zugetan war und auch das Kartenspielen aus seiner Jugend nicht abgelegt hatte. Ja, es blieb ihm sogar noch Zeit, ein Verhältnis mit seiner Vermieterin anzufangen. Auch die Geschichte gönnte sich keine Pause. 1793 war die Französische Revolution in eine Schreckensherrschaft umgeschlagen, die Zehntausende sogenannte Feinde der Revolution, einschließlich Ludwig XVI., das Leben kostete. 6 Jahre später gelangte Napoleon Bonaparte an die Macht, krönte sich 1804 selbst zum Kaiser und überzog Europa mit endlosen Kriegen. Auch Preußen machte sich den berüchtigten Feldherrn zum Feind, und so kam es im Oktober 1806 zur Schlacht bei Jena und Auerstedt. Hegel schrieb ergriffen an einen Freund, er habe Napoleon hoch zu Pferd in Jena einreiten sehen und in ihm die Verkörperung der Weltseele erkannt. Die Ergriffenheit währte allerdings nicht lange, denn als die Franzosen zu morden und zu plündern begannen, musste Hegel Hals über Kopf die Stadt verlassen. Es heißt, auf seiner Flucht durch das brennende Jena habe er das letzte Kapitel der Phänomenologie des Geistes im Gepäck gehabt, das er just am Vorabend der Schlacht fertiggestellt hatte. Blink Nummer 6. Zwischen Umzügen, Schulleitung und Heirat dachte Hegel über Sein und Nichtsein nach. Nach seiner Flucht aus Jena ging Hegel zunächst nach Bamberg, wo er als Zeitungsredakteur arbeitete und auch einen Verleger für die Phänomenologie des Geistes fand. Das Werk wurde von zeitgenössischen Kritikern als vollkommen unverständlich zerrissen. Generationen von verzweifelten Philosophiestudenten sollten sich dieser Meinung anschließen. Obendrein zerbrach daran Hegels Freundschaft mit Schelling, den er in der Vorrede kritisiert hatte. Das Journalistendasein ließ Hegel allerdings bald hinter sich und zog nach Nürnberg. Er hatte immer schon große Stücke auf Bildung gehalten. In Nürnberg bekam er Gelegenheit, die bildungshungrige Jugend mit Nährstoffen zu versorgen, wie er es nannte, als Rektor des ersten humanistischen Gymnasiums in Deutschland. Ob die Schüler über Fächer wie Bewusstseinskunde und philosophische Enzyklopädie allerdings allzu erbaut waren, ist fraglich. Zudem nutzte Hegel den Unterricht dazu, die Gedanken zu seinem nächsten Werk, Wissenschaft der Logik, weiterzuentwickeln und sie an einem Publikum zu testen, das nicht weglaufen konnte. 1811 heiratete er die Patriziertochter Marie von Tucher, mit der er 2 Kinder bekam. Zwischenzeitlich hatte er auch von seinem unehelichen Sohn aus der Liaison mit seiner Jenaer Vermieterin erfahren und nahm den Kleinen in die Familie auf. Er war zufrieden, mit Amt und Weib nun alles beisammen zu haben und sich in Ruhe seiner Logik widmen zu können. Hegels Ziel war es, das Denken für das Zeitalter der Vernunft fit zu machen. Wenn die Vernunft das zukünftige Maß aller Dinge sei, müsse sie nicht nur die Welt, sondern auch sich selbst begründen können. Dazu zerlegte er die Begriffe des Denkens in nie dagewesener systematischer Akribie. Ausgangspunkt war das Sein, der große gemeinsame Nenner aller Dinge. Alles ist schließlich irgendwie. Schon Kant hatte über Sein und Nichtsein philosophiert und befunden, dass beides dasselbe sei. Moment mal, es macht doch wohl einen Unterschied, ob ich 50 Euro habe oder nicht. Kant würde dagegen halten, dass das zwar stimme, aber nur für dich und deine Brieftasche. Für den Begriff 50 Euro ist es unerheblich, ob das Geld tatsächlich existiert. Hegel sah das anders. Für ihn waren Begriffe keine isolierten Vorstellungen, die unabhängig von der Realität bestehen. Die Bedeutung eines Begriffs kann sich je nach Situation ändern. Für die einen sind 50 Euro Kleingeld, für andere ein Vermögen. Nimmt ein Geschäft nur Bargeld an, nützen uns 50 Euro auf der Bank herzlich wenig. Der Begriff, den wir uns von den Dingen machen, ist also wandelbar und wird von hinzutretenden Sachverhalten beeinflusst. Er muss also erarbeitet werden. Blink Nummer 7. In Berlin wurde Hegel zu der Philosophie-Ikone, als die er bis heute bekannt ist. 8 Jahre blieb Hegel in Nürnberg, bis ihn 1816 das Angebot einer Professur nach Heidelberg lockte. 2 Jahre später folgte der Ruf nach Berlin, wo er die Nachfolge des verstorbenen Fichte antreten sollte. Berlin. Die Metropole war mit fast 200.000 Einwohnern 20-mal größer als Heidelberg und ihre noch taufrische Universität bot mit ihrem humanistischen Lehransatz alles, was das Wissenschaftsherz begehrte. Hegels Berliner Jahre sollten ihm allergrößten Ruhm bescheren, aber auch reichlich Unannehmlichkeiten. Hegel war nicht die erste Wahl für den Posten. Seine Vorlesungen galten als verbale Zumutung. Einige seiner Heidelberger Studenten hatten sich etwa einen Spaß daraus gemacht, die Alsos in seinen Vorträgen zu zählen. Doch das Kultusministerium wollte jemanden, der ruhig, ernsthaft und politisch unauffällig war. Hegels Vorlesungen gewannen schnell an Popularität, bald strömten neben Studenten auch Professoren, Staatsleute und andere wichtige Persönlichkeiten in den Hörsaal. Hegel war in. Sein Vortrag hatte trotz seiner Holprigkeit eine Tiefe, die das Publikum in seinen Bann zog. Allerdings sollte es für Akademiker und Studenten bald politisch ungemütlich werden. 5 Jahre zuvor hatten sich mehrere europäische Staaten, allen voran Preußen und Russland, gegen Napoleon verbündet und ihn schließlich in der Schlacht bei Waterloo geschlagen. Während Napoleon auf der Insel St. Helena versauerte, wurde die Machtverteilung in Europa neu verhandelt. Die deutschen Fürstentümer schlossen sich zum Deutschen Bund zusammen. Dabei bildeten sich 2 Lager. Auf der einen Seite standen Reformer, auf der anderen diejenigen, die zur alten Ständeordnung zurückkehren wollten. Irgendwo dazwischen entstanden die sogenannten Burschenschaften, radikale Studentenverbindungen mit liberaler Gesinnung und vaterländischen Idealen. Die Burschenschaftler verachteten alles, was sie für reaktionär, antinational oder undeutsch hielten. In den kommenden Jahren machten sie vor allem mit antisemitischen Parolen und symbolischen Bücherverbrennungen von sich reden. Als einer von ihnen 1819 den Schriftsteller August von Kotzebue erstach, nutzte die Obrigkeit die Gelegenheit, gegen die unliebsamen Aufrührer vorzugehen. Die Burschenschaften wurden verboten, die Zensur verschärft und die Demagogen verfolgt. Als auch einige von Hegels Studenten verhaftet wurden, setzte er sich für sie ein und machte sich damit verdächtig. Aber wieso riskierte Hegel seine Professur, um sich für radikale Studenten zu engagieren, deren Meinung er nicht einmal teilte? Dafür gab es mehrere Gründe. Zum einen hielt er die repressiven Maßnahmen für unangemessen, zum anderen kannte er die Studenten persönlich. Außerdem maß er ihrem Handeln mit Blick auf die Weltgeschichte einfach nicht genug Bedeutung bei. Hegel hatte nämlich seine ganz eigene Meinung über die Weltgeschichte und ihre Protagonisten. Blink Nummer 8. Im Alter änderte Hegel seine Ansichten über den Staat und behauptete, dass alles Wirkliche vernünftig sei. Hegel war in vielem ambivalent. Er war Theologe, hielt aber nichts vom religiösen Glückseligkeitsversprechen. Er begrüßte die Französische Revolution, war aber kein Revolutionär. Er schätzte Kunst und Literatur, aber nur die der Antike. Angeblich musste er sich das Nibelungenlied ins Griechische übersetzen, um es überhaupt genießen zu können. Und in der Politik? Während der junge Hegel den preußischen Staat unbarmherzig kritisiert hatte, schien er im Alter seine Meinung zu ändern und lobte die preußischen Reformbemühungen und die Einrichtung des Staates über den grünen Klee. Damit löste er einiges Befremden aus, das 1820 mit dem Erscheinen seines letzten Buches Grundlinien der Philosophie des Rechts noch wuchs. Ein Satz darin erhitzte die Gemüter ganz besonders. Was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig. Alles Wirkliche per se für vernünftig zu erklären sei absurd, empörten sich die Kritiker. Schließlich stellte Hegel damit auch Gewalt und Terror einen Freibrief aus. Aber stimmt das? Hegel hatte die Gräueltaten der Französischen Revolution und den Mord an Kotzebue sehr wohl verurteilt. Doch wie konnte er dann behaupten, alles Wirkliche sei auch vernünftig? Hegel betrachtete die Weltgeschichte als dialektische Kette von historischen Ereignissen. Genau wie das Individuum durchlaufe die Menschheit verschiedene Konflikte und erlange damit einen Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Jede Generation weiß also etwas besser als die vorige, was Freiheit eigentlich ist, ablesbar etwa an Errungenschaften wie Scheidungsrecht und Pressefreiheit. Die Menschheit lernt durch Widerstände, man könnte sagen, durch Versuch und Irrtum, und überwindet sie kollektiv. In diesem zugleich gemeinsam und im Widerstreit errungenen sah Hegel den Weltgeist realisiert. Welthistorische Persönlichkeiten wie Napoleon, die leidenschaftlich für ihre Überzeugung eintraten, waren für ihn Geschäftsführer des Weltgeistes. Durch ihr individuelles Wünschen und Wollen trügen Menschen sogar ungewollt zur historischen Entwicklung bei. Hegel nannte das die List der Vernunft. Was er damit meinte? Denk einmal an den Pflug. Ursprünglich als einfaches Werkzeug erdacht, brachte die Erfindung enorme, wenn auch unbeabsichtigte Entwicklungen mit sich, etwa Getreide- und Weinanbau, die zu weiteren kulturellen Entwicklungen führten, etwa Glutenunverträglichkeit und Alkoholismus. Doch zurück zur Ausgangsfrage nach der Identität von Wirklichkeit und Vernunft. Hegel wollte die Grausamkeiten der Geschichte keineswegs beschönigen oder rechtfertigen, doch für ihn waren Irrtümer Teile des Ganzen, auch die tragischen. Blink Nummer 9. Hegel genoss seinen späten Ruhm, litt aber auch unter den Strapazen des Professorenalltags. Hegels letzte Jahre in Berlin waren von einer zunehmenden Erschöpfung geprägt. Vorbei die Zeiten, da er vor einer Handvoll Studenten gelesen hatte, nun lauschten ihm Hunderte. Das machte müde und so suchte er möglichst oft Erholung, plauderte in geselliger Runde, verreiste mit seiner Familie, ging in die Oper. In Karlsbad traf er noch einmal seinen Jugendfreund Schelling, den er seit ihrem Zerwürfnis nicht mehr gesehen hatte. Es war ein herzliches und letztes Wiedersehen. Hölderlin hingegen galt inzwischen als wahnsinnig, wurde 1805 zwangseingewiesen und 2 Jahre später als unheilbar entlassen. Die letzten 36 Jahre seines Lebens verbrachte der Dichter in einem Turm. Ein Bewunderer bezahlte den Aufenthalt und ermöglichte ihm eine Art betreutes Wohnen. 1829 brach die Cholera über Europa herein. Im Spätsommer 1831 erreichten die sogenannten bösen Schwaden Berlin. Die Stadt bot günstige Bedingungen für die Ausbreitung einer Seuche. Eine zentrale Wasserversorgung wie in London oder Paris gab es damals noch nicht. Müll und Fäkalien wurden einfach in Straßenrinnen gekippt, von wo aus sie in die Spree flossen. Hinzu kam, dass nur wenig über die Ursachen und Übertragungsweisen der Cholera bekannt war. Viele glaubten, sie krieche aus dem Erdboden, andere machten den Verzehr fauler Fische oder Wetterschwankungen verantwortlich. Hegel fürchtete sich vor der Infektionskrankheit, die vor allem die Verdauung betrifft. Er fühlte sich schon seit längerem angeschlagen und kämpfte mit Magenproblemen. Vorsichtshalber sagte er alle Vorlesungen ab und zog in sein Gartenhaus vor die Tore der Stadt. 2 Tage nach seinem Umzug meldete Berlin den ersten Cholera-Toten. Anfang November ebbte die Seuche ab. Hegel kehrte ins Zentrum zurück und nahm seine Vorlesungen wieder auf. Studenten berichteten, er habe sich bleich und hustend durch den Vortrag gequält. 4 Tage später, am 14. November 1831, starb Hegel im Alter von 61 Jahren. Als Todesursache wurde Cholera vermutet, doch neuere Forschungen legen nahe, dass er an einem Magenleiden starb. Die Stadt war tief erschüttert über den Tod ihres berühmtesten und angesehensten Bürgers. Aufgrund seiner Prominenz wurde Hegel nicht, wie es für Seuchentote üblich war, auf einem separaten Friedhof beerdigt. Stattdessen trug man ihn in einem feierlichen Trauerzug durch die Stadt zum Dorotheenstädtischen Friedhof, wo er in einem Ehrengrab der Stadt Berlin beigesetzt wurde. Hegels geistiges Erbe sollte Generationen überdauern und Denkern wie Karl Marx reichlich philosophischen Zündstoff liefern. Viele von Hegels Gedanken mögen aus heutiger Sicht unzeitgemäß, ja sogar absurd klingen. Doch dazwischen findet sich manche Perle der Vernunft, die auch dem 21. Jahrhundert gut zu Gesicht stehen würde. In den Blinks, die du gerade gehört hast, hast du erfahren, dass kaum ein Philosoph die Geister so geschieden, verwirrt und gefordert hat wie Hegel. Sein Leben verlief in den ruhigen Bahnen der Bildung und zugleich in den aufregenden Zeiten der Revolution. Mit seiner Philosophie des Ganzen und des absoluten Geistes gab er nicht nur seinen Zeitgenossen Fragen auf, sondern ließ Generationen grübeln. Diese Unzugänglichkeit des Werkes und dass er von einigen bewundert, von anderen aber auch heftig kritisiert wurde, ist sicher ein Teil der Faszination, die Hegel bis heute auf philosophisch interessierte Menschen ausübt. Das waren unsere Blinks zu Hegels Welt von Jürgen Kaube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.